Ich will heute mit dem Gedanken einsteigen, liebe Gemeinde, dass Gott uns doch so viel Gutes schenkt, dass er uns so viele gute Dinge gibt. Und ich finde, man kann ganz viel von dem auch entdecken, ganz besonders jetzt gerade im Frühling zum Beispiel. Da blühen wieder Blumen. Das ist allein schon ein Geschenk des Himmels, ja, dass man wieder Farben erlebt, dass wieder was aufbricht, dass das Leben wieder hervorkommt, dass die Sonne gut tut und warm ist. Schon allein das ist Geschenk Gottes. Und dann gibt's noch so viele andere schöne Dinge, wie zum Beispiel Schokolade. Was wäre die Welt ohne Schokolade? Auf jeden Fall ärmer, würde ich sagen. Also da wird was fehlen. Oder vielleicht Musik. Auch was, was wahnsinnig gut tun kann, was einem gefallen kann, einfach einem was, ja, Gutes ins Herz gibt. Klamotten, die gemütlich sind, auch ein Geschenk, wo wir uns freuen können dran, dass uns gegeben ist. Medikamente, die uns helfen. Also auch wenn es uns nicht gut geht, versorgt Gott uns und gibt uns das, was wir brauchen. Oder Dinge, die uns einfach Spaß machen. Sport zum Beispiel. Wenn der Sport begeistert, kann es auch schön sein. Dinge, die das Leben praktisch machen. Also es gibt so viel, was wir haben können, was uns Gott schenkt in seiner ganzen Fülle und Kreativität. Wahrscheinlich überblicken wir das alles gar nicht und sehen immer nur ansatzweise, was uns da gegeben ist. Wir sind quasi überhäuft mit Dingen, die gut für uns sind. Wie viele von diesen Dingen besitzen Sie eigentlich? Also jetzt gehen Sie in Ihrem inneren Auge mal durch Ihr Schlafzimmer vielleicht oder durch Ihr Kinderzimmer oder durch die Garage und durch den Keller und durch die Dachbühne und fangen Sie einmal an mit Seele, was Ihnen da so alles gegeben ist an Dingen. Also nur Dinge, ja, jetzt die Emotionen lassen wir jetzt mal ganz raus, sondern einfach nur, was für Dinge besitzen Sie? Neben Erlebnissen, Gefühlen und so gegenständlich. Es traut sich keiner Zahl zu sagen, gell? Weil keiner eine weiß. Und weil die meisten von Ihnen jetzt denken, wenn ich da mal anfange, das nimmt ja überhaupt kein End. Da bin ich ja ewig beschäftigt mit Seele. Natürlich, genau so ist es. Nämlich, wenn Sie der Durchschnittsdeutsche wären, dann müssten Sie jetzt bis 10.000 zählen ungefähr. Also zumindest sagt das Statistische Bundesamt so, dass der durchschnittliche Deutsche ungefähr 10.000 Gegenstände besitzt. Ich weiß nicht genau, wie die das erheben. Also ob man da jetzt im Mäpple jeden einzelnen Stift einzeln zählt oder ob das eins ist, weiß ich nicht. Da gibt's bestimmt ganz tolle Kriterien. Und ob im Tic-Tac-Dösle Tic-Tacs einzeln zählt wird oder nicht. Also da wird's dann schwierig. Aber ich glaube, was man damit sagen will, ist, wir besitzen echt viel. Und vor allem im Vergleich wird es dann sichtbar, vor 100 Jahren kam ein durchschnittlicher Haushalt, also gar nicht mal nur eine Person, sondern ein Haushalt, mit rund 180 Gegenständen aus. 180, da wären wir, glaube ich, schnell. Das ist wirklich nicht viel von uns aus gedacht. Es ist toll, was man da alles so findet, was das Statistische Bundesamt erhebt im Bezug auf das, was wir besitzen. Zum Beispiel, ich habe da mal ein bisschen geguckt. Ich muss selber gucken. Hier, da steht ganz links, 98% der Haushalte in Deutschland haben ein Mobiltelefon. Aha. Also wenn Sie keins haben, gehören Sie zu einer kleinen Minderheit. Gell? Wahrscheinlich ist bei Personen ganz ähnlich, dass auch so irgendwie um die 98% wahrscheinlich so ein Gerät schon haben. Also auf jeden Fall, das haben schon ziemlich viele. 91% der Haushalte haben einen Flachbildfernseher. Hui, das ist auch schon einiges. Es gibt da ganz tolle Zahlen. Ich habe mir geguckt, da steht unter anderem auch irgendwo, von 100 Haushalten haben im Schnitt 156 Fernseher. Also jeder Haushalt hat anderthalb Fernseher im Schnitt. Ja? Die einen haben zwei oder mehr und die anderen haben vielleicht ein bisschen weniger. Genauso kann man das mit Kühlschränken machen. Von 100 Haushalten haben 125 Kühl- oder Gefrierschränke. 113,9 Kaffeemaschinen stehen in 100 Haushalten. Da hat sich übrigens im Laufe der Corona-Zeit überraschend wenig geändert. Nur die Zahl der Vollautomaten, der Anteil der Vollautomaten ist ein bisschen gestiegen auf 22%. Aber die Kaffeemaschine hatten wir vorher schon. Heimtrainer. In 100 Haushalten stehen 31,7 Heimtrainer. Auch da hat sich in der Pandemie wenig verändert, erstaunlicherweise. Nur man hat erhoben, dass die schon einen Heimtrainer hatten, die haben sich während diesen 2 Jahren eher ein Zweit- oder Drittgerät angeschafft. Worum auch immer. Ob man dann auf 2 oder 3 Heimtrainern gleichzeitig oder nacheinander trainiert, naja, wie auch immer, so ist es. Interessant auch, wenn man mal ein bisschen liest, was man alles so verlieren kann. In England zum Beispiel haben sie das erhoben, da verliert ein Mensch im Lauf seines Lebens im Schnitt mehr als 3000 Gegenstände. Weiß nicht, wer von Ihnen sagt, ja, da bin ich schon drüber. Und zwar 384 Kugelschreiber, ja, 192 Kleidungsstücke, 64 Regenschirme. 64 Regenschirme verlieren? Naja, die muss man erst mal haben. Und interessant auf der Seite, wo der Mirror hat es erhoben und geschrieben, die schreiben, Kinder sind wie das Bermuda-Dreieck für Dinge. Die verlieren ständig Sachen, Radierer, Socken, alles mögliche anderes Zeug. Also Kinder sind wohl im Verlieren ziemlich groß. Die haben ziemlich viel und dann verlieren sie auch ziemlich viel. Was man daran erkennen kann, ist das, wir haben ganz schön viel Zeug heutzutage. Das merkt man dann, wenn man mal umzieht und alles das, was man hat, in Kisten verpacken muss und irgendwie aus dem Haus tragen muss und woanders wieder hintragen muss, dann merkt man erst mal, was man für Zeug hat. Oder wenn man ein Haus ausräumen muss von jemand, der gestorben ist, dann merkt man auch erst mal, was da alles da ist. Unendlich viele Zeug, unendlich viele Gegenstände, Material. Jetzt kann man sagen, das ist ein Problem unserer Zeit. Deshalb gibt es natürlich auch eine Gegenbewegung, die Minimalisten, so nennen die sich, die sagen, wir müssen Genügsamkeit lernen, wir müssen uns beschränken lernen, Verzicht, ja, da sind wir ja wieder ganz nah beim Fasten, Fasten in Extrem. Und da, die ganz Harten, die sagen dann, dass sie das als Ziel haben, mit 100 Gegenständen im Leben auszukommen. Das sind so die Hardcore-Minimalisten. Das kommt von einem Blogger in den USA, der hat, David Bruno heißt der, der hat 2008 das gestartet, die 100-Thing-Challenge. Und da haben sich viele angeschlossen und versuchen jetzt mit 100 Gegenständen auszukommen. Da ist man schnell mit 100. Ich habe gelesen von einer jungen Frau, die hat ihr ganzes Hab und Gut in zwei Koffern und einer Reisetasche. Also da bringt die das unter. Erstaunlich. Allerdings wohnt die im Hotel. Muss man sich auch schon mal leisten können, denke ich. Also auch da kurz wieder dazu, man braucht einen gewissen Standard, dass man sowas überhaupt machen kann. Ich glaube, wenn das alle machen würden, so minimalistisch leben, dann würde es wahrscheinlich ein Chaos auslösen, weil unsere Wirtschaft dann so zusammenbrechen würde, dass hinterher mehr Menschen in Armut leben würden als jetzt eh schon. Und es wird nicht viel besser machen. Deshalb glaube ich, dass das nicht der richtige Weg sein kann, mit dem Vielen, mit dem Überfluss, mit der Fülle umzugehen. Konsum an sich ist nicht schlecht. Wir müssen jede Woche gehen wir einkaufen. Ja, wir müssen konsumieren. Aber Konsum kann tückisch sein. Und darauf möchte ich heute ein bisschen blicken. Wenn ich heute zum dritten Mal jetzt in dieser Predigtreihe vom Fasten rede, vom Verzichten und auch von dem, was Verzicht bewirken kann, wo es eine Chance sein kann, dann soll das heute keine generelle Konsumkritik werden. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Aber wir müssen schon mal schauen, wie sich das, was wir besitzen, was wir kaufen, was wir für Möglichkeiten haben zu bekommen, wie sich das auf uns auswirkt. Das prägt nämlich unser Leben, das prägt unsere Gesellschaft, das prägt unser Miteinander und letztlich auch unsere Gottesbeziehung, auch unseren Glauben. Wenn Sie fasten, vielleicht überlegen Sie sich da auch am Anfang der Fastenzeit, auf was Sie verzichten möchten. Und dann kommt ja was dabei raus, wie, weiß nicht, Schokolade oder das Glas Wein oder Facebook oder Fernseher gucken oder irgendwas. Auf jeden Fall etwas, das Sie haben, das Sie aber eigentlich nicht dringend brauchen. Also man verzichtet auf was, das man hat, aber eigentlich braucht man es nicht so lebensnotwendig. Man versucht mehr, sich selber herauszufordern, ob man damit auch ohne damit klarkommen kann oder wie es einem damit geht, wenn man mal eine Zeit lang darauf verzichtet, was das so bewirkt. Vielleicht, dass man auch hinterher mehr zu schätzen weiß, wenn man dann das erste Glas Wein wieder trinkt oder wenn man das erste Schokolädle wieder isst an Ostern oder so. Das zeigt auch, was wir haben. Also wenn wir uns überlegen, was wir fasten können, dann zeigt es auch ein bisschen, in was für einem Wohlstand wir leben, dass wir uns die ganzen Dinge auf die Fastenliste schreiben können. Und ich finde es manchmal schon ein bisschen witzig, wenn man 7 Wochen lang eisern auf Schokolade verzichtet hat. Und dann, je näher es auf Ostern zugeht, kauft man aber für die Osternester Schokoladhasen und Schokoladeier und Schokolade, was es da sonst noch alles gibt, dass es auch schön gefüllt wird. Im Verzichten vom Schokolade kauft man quasi die ganze Fülle des Schokolades nach, auf das man da verzichtet hat. Das zeigt uns schon ein bisschen, wie schräg dieses Verzichten da auch ist. Wenn man vom Alten Testament mit der Perspektive auf unser Leben schauen würde, was wir uns leisten können und was wir auch uns leisten können, worauf wir verzichten können, also wenn Abraham und Jakob sehen könnten, auf was wir so verzichten, was wir Fasten nennen, dann würden die sagen, ihr seid doch überreich gesegnet. Weil man hat im Alten Testament ja Segen so verstanden, der viel hat, der ist reich gesegnet. Das hat was mit Besitz zu tun gehabt. Das Verständnis war verbunden. Wer die reichen Schafherden hat und die besten Felder, der war gesegnet. Ganz so denken wir heute nicht mehr, weil Segen ist für uns mehr als das, was wir besitzen, mehr als das Materielle. Wir dürfen dankbar sein für das, was Gott uns schenkt, und das ist mehr als das, was wir besitzen dürfen. Und trotzdem kann man da mal fragen, was macht eigentlich diese Fülle an Besitz mit uns aus? Gibt es uns, dass wir so viel besitzen, so viel mehr als Abraham und Jakob, ein Bewusstsein dafür, dass wir eigentlich reich gesegnet sind? Oder ist sogar das Gegenteil, dass wir in dem ganzen Besitz das Bewusstsein für den Segen verlieren? Dass wir vor lauter Besitzen und besitzen können, gar nicht mehr sehen, was uns da an Segen geschenkt ist. Wo beginnt Maßlosigkeit? Das ist so ein bisschen auch das, was ich heute ja als Überschrift drüber geschrieben habe. Verzichten als die Chance, dem Maßlosen eine Grenze zu setzen. Wo fängt es eigentlich an, maßlos zu werden? Ich glaube, die Gefahr an dem Leben, wie wir es führen, in so einer reichen Konsumgesellschaft, wie es unser Lebensumfeld nun mal ist, ist, dass man irgendwann meint, man könnte doch alles haben. Und dass man dann auch so viel, wie es nur geht, haben möchte. Dass man irgendwie aufhört zu fragen, ob das sinnvoll ist oder ob man sich das überhaupt leisten kann. Auch wenn es schadet, man möchte es einfach haben. Man verliert so den Blick. Mit diesem Hinweis haben ja die ganzen Bewegungen, die es in den letzten Jahren gab, die konsumkritischen Bewegungen und natürlich auch die ökologischen Bewegungen, durchaus einen Punkt gemacht, der auch stimmt. Die weisen ja mit Recht darauf hin, dass wir darauf gucken müssen, ob wir es uns leisten können. Also wir als Menschen im reichen Teil dieser Welt, wir vergehen uns mit unserem Konsumverhalten an der Schöpfung, an dem Miteinander in der Welt, und zwar gerade damit, mit der Annahme, dass wir meinen, alles haben zu können und dass wir die Kosten oder den Preis mal fröhlich ausblenden, gar nicht sehen wollen. Dass wir keine Grenzen akzeptieren wollen, dass Verzicht eigentlich kaum noch als Strategie gilt, wie man mit Begrenzungen umgeht, sondern eher, also da geht es eher um Effizienz dann, ja, dass man es eher nutzt. Man will es trotzdem haben, aber halt möglichst anders. Aber haben wir es trotzdem? Wenn es um Energie geht zum Beispiel, jetzt haben wir Angst, was macht es mit der Energie? Jetzt gibt es weniger Möglichkeiten, jetzt wird alles teurer, aber wir wollen sie trotzdem haben. Bezahlbar, vielleicht irgendwie effizienter nutzen, aber haben wollen wir es auf jeden Fall. Ich wage mal so die These, dass ich sage, Maßlosigkeit könnte eine der schwersten Sünden sein unserer Wohlstandsgesellschaft, weil es nicht nur eine Sünde ist, die uns selber betrifft, sondern eben auch viele andere. Und das kann man jetzt auf so viele Themen beziehen. Wird ja auch gemacht, gerade in unserer Zeit. Beim Thema Umwelt liegt es auf der Hand. Da ist uns ganz präsent, wie wir mit dem Klima umgehen, wie wir mit Wasser umgehen, wie wir mit Rohstoffen umgehen. Wenn da Maßlosigkeit herrscht, dann wird es einen Preis haben, den wir aber gar nicht sehen wollen. Wir fragen uns oft gar nicht, was können wir uns das überhaupt leisten? Wir wollen es einfach haben. Das merken wir am Umgang mit der Schöpfung, das merken wir, dass das Bebauen uns wichtiger ist als das Bewahren, jetzt auch gerade in Fragen der Energie. Aber nicht nur da, auch in anderen Bereichen unseres Lebens. Zum Beispiel, wenn es ums Geld geht. Wenn man meint, man möchte immer noch mehr haben und man kann auch irgendwie immer noch mehr haben und gar nicht mehr weiß, wofür eigentlich, dann wird Maßlosigkeit schädlich. Also wenn es nur noch ums Bekommen geht und ich mir gar nicht mehr frage, wozu habe ich denn Geld? Was habe ich auch für eine Möglichkeit, für eine Verantwortung damit? Dann wird es maßlos. Und dann wird was, das an sich gut wäre, auf einmal schädlich. Oder auch beim Thema Macht oder Einfluss. Es gibt welche, die wollen immer noch mehr Macht und noch mehr Einfluss und fragen sich gar nicht mehr, wofür sie diese Macht eigentlich haben. Also Macht und Einfluss zu haben, ist an sich nichts Schlechtes. Das braucht's. Wir brauchen alle Menschen, die Einfluss haben, die Macht haben, die Entscheidungen treffen, auch über uns Entscheidungen treffen. Das braucht's. Aber wenn es maßlos wird, wenn man immer noch mehr haben will, dann kann es schädlich werden und sogar tödlich für manche. Wir sehen es ja gerade, was in Russland passiert und an vielen anderen Orten auch, wo immer mehr Macht haben zu wollen, mehr Einfluss haben zu wollen, echt nicht gut ist. Maßlosigkeit ist ein Problem, wenn es sich so in so einer Konsumgesellschaft einbürgert, dass man das meint, ich kann das alles haben, aber was es mich kostet oder ob ich es mir eigentlich leisten kann, das frage ich mich gar nicht. Und das hat auch eine geistliche Auswirkung. Und jetzt komme ich nämlich zu unserem Predigttext. Das ist ein ganz kurzer Text heute, eine Geschichte, die ihr alle kennt. Ich lese euch aus dem Johannesevangelium, Johannes Kapitel 2, nur 4 Verse, 13 bis 16. Das ist gar nicht mal die ganze Geschichte, da geht es danach noch um ein Gespräch. Darauf kommt es mir heute gar nicht so arg an, sondern nur auf diese Begebenheit. Das Passafest der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Dort fand er im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Da machte er eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um. Und sprach zu denen, die die Tauben verkauften, tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Ist es nicht praktisch, wenn direkt im Tempel Opfertiere verkauft werden? Also eigentlich könnte man doch sagen, das ist doch geschickt. Die Menschen kommen ja von weit her, die müssen ihr Opfer bringen und natürlich bringen sie ihre Opfertiere nicht von weit her mit. Das geht oft gar nicht, weil wenn sie es tun würden oder wenn sie es getan haben, sind gerade diese Tiere, die man von weit her mitgebracht hat, oft nicht akzeptiert worden, weil sie dann keine makellosen Tiere waren. Deshalb gab es Händler vor Ort, die haben dafür gesorgt, dass man dort sein Opfertier kaufen kann und dann eben auch das hat, was man braucht, wenn man in den Tempel geht, zum sein Opfer bringen. Eigentlich doch geschickt. Und die Geldwechsler sind doch eigentlich auch geschickt, wenn dann nämlich Menschen aus dem Ausland kommen, die müssen ihre Opfertiere mit dem jüdischen Geld kaufen, das war so festgelegt, also muss man sein Geld auch erstmal wechseln. Warum ist doch geschickt, wenn das direkt dann vor Ort passieren kann? Ist doch sogar eigentlich förderlich für diese Opfertradition im Tempel. Was hat Jesus für ein Problem mit diesen Händlern da? Hat er ein Problem mit Händlern generell? Ich glaube nicht. Und trotzdem ist doch erstaunlich, dass er da so radikal reagiert, ja fast schon rebellisch auf jeden Fall und gewalttätig auch. Er macht eine Geißel, das ist ein Folterinstrument, also das kommt ja in der Passionsgeschichte nochmal vor, wenn er selber gegeißelt wird, eine Art Peitsche mit so Gegenständen drin. Er macht eine Peitsche und vertreibt damit diese Händler. Warum? Ich glaube, die Antwort steckt im letzten Vers, den ich euch da unterstrichen habe. Macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Ich glaube nicht, dass die Händler an sich das Problem sind für Jesus, aber dass sie im Tempel ihre Geschäfte machen. Es ist nicht irgendein Ort, von wo Jesus die Händler verjagt. Es ist der Tempel, es ist das Haus Gottes. Es ging überhaupt nur, dass sie dort ihre Geschäfte machen, weil man den ersten Bereich des Tempels, den großen Hof, der für die Nichtjuden da war, weil man den für weniger heilig erklärt hat als die inneren Bereiche. Und deshalb kann man im äußeren Bereich dann auch Handel treiben. Drin wäre das nicht erlaubt gewesen, aber draußen im nicht heidnischen Bereich, da hat es die Tempelführung gestattet. Und das ist für Jesus nicht in Ordnung. Der Tempel ist auch da, wo für die Nichtjuden da ist, ein heiliger Ort. Ein Ort, wo man Gott begegnen soll. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo man auch unser Leben und auch unseren Konsum mit in diese Geschichte hineinnehmen können. Man kann sich ja mal fragen, also Jesus sagt, auch das ist schon heiliger Ort. Verkauft eure Sachen draußen, aber nicht im Tempel, nicht in diesem Vorhof, das ist auch schon heilig. Man kann sich ja in meinem Leben auch mal fragen, wo beginnt eigentlich das Heilige für mich? Wo ist was in meinem Leben heilig? Ein Raum, der eigentlich Gott gehören sollte und der von anderen Dingen, von anderen Anliegen beschlagnahmt wird. Oder vielleicht sogar so sehr in Beschlag genommen wird, dass man eigentlich gar nicht mehr sieht, wofür er eigentlich gedacht war. Wo gibt es in meinem Leben? Was sollte Gott gehören? Und antworte jetzt bitte nicht ganz fromm, naja, alles gehört Gott in meinem Leben. Ja, solche pauschalen Antworten sind vielleicht manchmal gut und richtig, aber in dem Fall hilft es uns nicht. Jesus sagt auch nicht, alles ist Tempel. Aber es gibt Bereiche, die ganz bewusst dazu da sind, für Gott. Wo ist es in deinem Leben? Wo gibt es das Heilige in deinem Leben? Was ist dir heilig? Ich habe mir das mal überlegt, es ist gar nicht so leicht, sich da was einfallen zu lassen. Vielleicht fällt euch was ein. Mir ist als Beispiel die Bibel eingefallen. Wenn mir die Bibel heilig ist und wenn ich davon ausgehe, dass die dazu da ist, dass Gott mir da begegnet, dass ich da mit Gott lebe und mich austausche, dann lese ich die Bibel natürlich und werde sie nicht irgendwo als Buchstütze ins Regal stellen oder irgendwo unter der Tisch, dass er nicht mehr wackelt oder so, weil das dann unheilig wäre. Dann würde ich sie nämlich missbrauchen. Dann würde ich sie für was anderes gebrauchen, als sie eigentlich gedacht ist. Zum Beispiel. Oder gestern Mittag ist mir ein Beispiel eingefallen, dass manche Worte mir heilig sind. Nach dem Biathlon-Rennen, Erik Lesser hat ja gewonnen und dann hat der Reporter den Erik Lesser gefragt, Mensch, ja, unheimlich toll, in deinem vorletzten Rennen gewinnst du jetzt das Ding. Gibt es also doch einen Biathlon-Gott? Und da ist so ein bisschen in mir aufgezuckt, wo ich gemerkt habe, was soll denn das jetzt? Gott ist für mich heilig. Auch schon der Begriff Gott ist für mich so heilig, dass ich jetzt sagen kann, wenn man von einem Biathlon-Gott redet oder von einem Fußball-Gott oder was auch immer, da wird für mich was falsch gebraucht, nicht so, wie es gedacht ist. Ist mir natürlich schon klar, was der damit fragen wollte und dass da irgendwas Höheres im Spiel ist und mehr als man selber tun kann und alles das. Aber warum dann Gott dazu sagen? Gott ist für mich heilig. Und da merkt man, dass es solche Dinge gibt im Leben und auch gut ist, dass es Dinge gibt, die uns heilig sind. So wie es der Tempel für Jesus war. Und es steckt in diesem Vers, den Jesus da sagt, noch ein bisschen mehr drin. Macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Er sagt gar nicht mal, macht nicht diesen heiligen Ort zum Kaufhaus, sondern macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Jesus nennt den Tempel das Haus meines Vaters. Es ist der Ort seines Vaters, wo er seinem Vater begegnet. Es ist ein Beziehungsort. Stell dir mal vor, jemand macht aus deinem elterlichen Haus, das Haus, wo du groß geworden bist, das du verbindest mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern, mit deiner Familie, jemand kauft dieses elterliche Haus und macht einen Konsumtempel draus. Oder irgendwas, wo du sagst, das ist überhaupt, passt überhaupt nicht zu dem, was ich mit diesem Haus verbinde. Das kann ganz schön schmerzhaft sein. Ich kenne solche Geschichten. Also ich habe solche Geschichten schon gehört, wenn jemand gesagt hat, da musste ich mein elterliches Haus verkaufen. Und wenn ich jetzt sehe, was da jetzt draus geworden ist, das bricht mir fast das Herz. Weil man eben etwas mit diesem Ort verbindet. Nicht nur mit dem Ort, sondern eben auch mit den Personen oder mit den Erlebnissen, die man da hatte. Da hängt viel von der eigenen Geschichte drin und eben auch von den lieben Menschen. Vielleicht gibt es sowas, das der Ausdruck von dieser Beziehung ist. Ich glaube, das steckt damit drin, wenn Jesus sagt, meines Vaters Haus. Es ist eben ein Begegnungsort, dieser Tempel. Es ist ein Bereich, wo man Gott begegnen kann. Und das soll man auch. Jeder, auch die Nichtjuden, sollen da opfern können, beten können, lobpreisen können, ihre Gottesbeziehung leben können. Darum geht's beim Tempel. Und das gerät aus dem Blick, wenn da auf einmal lauter Wechseltische stehen und Tiere und Opfertiere verkauft werden und so weiter. Wo ist etwas, das Gott dir schenkt, um dir zu begegnen? Und wo wird sowas vielleicht überdeckt von einem anderen Anliegen? Wo wäre es wichtig, vielleicht in deinem Leben auch Dinge auszuräumen, damit es wieder ein Ort der Gottesbegegnung werden kann und damit auch heilig werden kann? Mir ist zum Beispiel der Sonntag eingefallen. Ich höre das immer wieder und ich kann es absolut nachvollziehen, dass der Sonntag als Ruhetag wichtig ist. Ein Tag zum Ausruhen, ein kulturelles Erbe quasi. Wir dürfen einen Tag arbeitsfrei machen und das unterscheidet uns schon von anderen Kulturen in dieser Welt. Das tut uns gut, absolut verständlich. Auch Zeit mit der Familie zu haben, ausschlafen können, mal brunchen können, alles gut. Darf alles sein, dieses Anliegen ist richtig. Aber wenn das Anliegen so wichtig wird für den Sonntag, dass man keinen Platz mehr für Gott in diesem Tag hat, keine Gottesbegegnung mehr stattfindet vor lauter Ausruhen oder Ausschlafen oder Erholen, dann verlieren wir was, wozu dieser Tag eigentlich gedacht war. Und dann wird etwas zugebaut, das Gott uns eigentlich geschenkt hat, um ihm zu begegnen. Das brauche ich euch nicht predigen, weil ihr seid heute da. Ihr habt heute entschieden, dass ihr in den Gottesdienst kommt oder dass ihr von daheim aus zuguckt und euch die Zeit nehmt, dass ihr Gott schon deshalb Raum gebt in eurem Sonntag. Und ihr verzichtet darauf, dabei auch auf manches. Also ich weiß schon, dass man manchmal in der Kirche sitzt und denkt, oh, jetzt hätte ich aber auch vielleicht auch was anderes machen können. Und so schönes Wetter, wo könnte ich jetzt überall spazieren laufen oder und so weiter. Ist auch ein Verzicht und das großes Lob, schön, dass ihr da seid. Aber ich glaube auch, dass es lohnt, eben deshalb, weil dieser Sonntag auch deshalb für uns da ist und weil dieser Verzicht uns hilft in dem Fall, weil er uns Gott näher bringt. Das tut uns auch gut. Und das ist was ganz Wertvolles, weil es eben diese heiligen Bereiche gibt. Weil Gott uns das schenkt, um uns zu begegnen. Auch für die Erholung, aber eben nicht nur, sondern er will uns begegnen. Und da, wo das verloren geht, da ist vielleicht die Maßlosigkeit von allen möglichen anderen Anliegen, die ihr Recht haben, dann ein Problem. Da kann der Verzicht auf anderes und eben dann eben zum Beispiel in den Gottesdienst kommen oder den auch unter der Woche nachhören, das kann wertvoll sein, um dem was entgegenzusetzen. Oder vielleicht für manche Menschen ist auch Sport was an sich Gutes, aber wenn das so wichtig wird, dass es wie eine eigene Religion wird, dann ist es auf einmal nicht mehr gut. Wenn es ein Ersatz für Religion wird, muss nicht nur Sport sein, es kann auch Fitness oder sonst irgendwas sein. Wenn andere Dinge an Gottes Stelle treten, dann nimmt er was Beschlag, was eigentlich von Gott als gute Gabe uns gegeben ist. Und dann braucht man den Verzicht, das ist dann die richtige Chance, weil wer dann verzichtet auf das, was den heiligen Raum belagert, wieder neue Freiräume kriegt für die Begegnung mit Gott, für den Vater im Himmel. Verzicht kann uns manchmal möglich machen, dass wir neu Raum bekommen für das, was Gott uns schenken will, für die Begegnung mit ihm. Vielleicht kennt ihr das Messi-Syndrom. ist eine Krankheit, wo Menschen nicht verzichten können, nichts abgeben können. Und auch wenn man ihnen was anbietet, wenn die durch den Laden laufen, dann müssen die ganz viel kaufen. Also zum einen können die das, aber sie können auch gar nicht anders. Ist für mich so ein bisschen Bild für Maßlosigkeit, vielleicht auch ein bisschen Bild für unsere Gesellschaft. Man stopft die Räume voll und macht dann eben auch Räume voll, die für was ganz anderes gedacht waren. Ja, da wird das Bad dann eben belagert mit Zeitschriften oder mit Konserven und man kann es gar nicht mehr als Bad nutzen. Man muss es erstmal wieder freiräumen, damit es seine eigentliche Nutzung wieder, dass man es wieder so nutzen kann, wie es eigentlich gedacht war. Und dazu braucht es Verzicht. Es geht gar nicht anders. Auch wenn es schwer fällt, muss jemand, der das Messi-Syndrom hat, anfangen zu verzichten, weil sonst wird man nicht frei. Verzicht als Übung, ein Weg der Befreiung. Vielleicht geht es uns manchmal auch so, dass wir Bereiche in unserem Leben entmüllen müssen, Räume, die eigentlich ihren eigentlichen Zweck verloren haben und die wir nicht so nutzen, wie sie eigentlich gedacht sind. Vielleicht ist diese konkrete Form, da wo Maßlosigkeit zur Krankheit geworden ist, für uns auch ein Bild, auch welche Kraft im Verzichten stecken kann, dass man sich davon befrei machen kann. Ich habe gelesen, ich drehe noch eine letzte Runde, ich habe gelesen von einem Mann, ein Professor in Heidelberg, der hat mit 61 Jahren die Diagnose Krebs gekriegt und hat dann eben gewusst, dass er nicht mehr lang leben wird und hat er geschrieben, das hat seine Sicht auf seinen Besitz völlig verändert. Also er wusste, jetzt da nur noch da angesichts des Todes, war ihm so vieles, was er besessen hat, überhaupt nicht mehr wichtig. Es war alles, hat er einfach sich ganz leicht davon trennen können und dabei hat ihm das geholfen, diese Endlichkeit in den Blick zu nehmen. Und er hat ganz neu entdeckt, wie wichtig ihm Begegnungen sind, wie wichtig ihm Menschen sind, wie wichtig ihm die Zeit ist, die er mit den Menschen verbringt, hat er ganz neu investiert. Und das war aber für ihn nur möglich, dahin zu kommen, weil er diese Diagnose gekriegt hat. Weil er sich seiner eigenen Sterblichkeit oder Vergänglichkeit bewusst geworden ist. Und er sagt jetzt, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Zeichen unserer Zeit, dass das ganze Konsumieren, dieses Mehrhabenwollen auch damit dann hängt, dass wir uns gar nicht mehr bewusst machen, dass es vergänglich ist, sondern dass wir so tun, als wären wir unsterblich. Und deshalb unser Konsum in so eine Maßlosigkeit hineinrauscht. Dagegen würde er vorschlagen, wenn man sich der Vergänglichkeit bewusst macht, dann kann man da nicht so in diese Maßlosigkeit rauschen, weil man dann ein anderes Verhältnis kriegt zu dem, was man besitzt. Oder weil man auch entdeckt, was eigentlich wichtig ist. Den Tod anschauen, um nicht maßlos zu werden. Ich fand das einen spannenden Gedanken und einen, der eben auch in diese Passionszeit passt. Jesus hätte uns auch einfach so ein ewiges Leben geben können. Aber er ist dem Tod nicht aus dem Weg gegangen. Er hat sich dem Tod gestellt, auch mit dem, was es heißt, was er da loslassen muss. Auch er selber hat verzichtet, und zwar großzügig, auf alles verzichtet. Uns zuliebe, weil ihm die Begegnung, die Beziehung zu uns so wichtig war. Das können wir entdecken in dieser Passionszeit, wenn wir aufs Kreuz blicken und das nicht einfach übersehen, dann können wir sehen, diese Beziehung war Jesus so wichtig, dass er alles auf alles verzichten konnte. Der Tod, der Blick auf den Tod kann manchmal helfen gegen Maßlosigkeit oder gegen das, dass alles immer noch mehr sein muss, auch geistlich immer noch mehr sein muss. Vielleicht sind wir selber ein bisschen wie der Tempel in dieser Geschichte, den Jesus ausräumt. Und vielleicht ist es gar nicht nur ein rebellischer Akt, sondern ein Liebesakt. Auch in unserem Leben, wenn er uns aufruft, Dinge auszuräumen, um wieder einen neuen Raum für die Begegnung mit Gott zu finden. Was es bei dir ist, das musst du selber wissen oder selber finden. Aber sieh dich mal selber als Tempel. Oder vielleicht sagen wir besser, du bist wie Jerusalem. Es gibt heilige Bereiche. Es gibt natürlich auch viel Profanes in deinem Leben und es darf alles auch sein. Es gibt auch Handel und es gibt Konsum und natürlich kauft man auch Dinge. Auch der 61-Jährige hat danach noch Dinge gekauft. Es ist nichts grundsätzlich Schlechtes daran. Und trotzdem kann es wichtig sein, wenn wir solche heiligen Bereiche haben, Bereiche, die Gott uns schenkt, wo er uns begegnen kann. Die wir dem nicht zustellen, sondern die wir freiräumen. Und da kann Verzicht eine Lösung sein. Jesus mit hineinnehmen und ihn bitten, dass er uns reinigt. Man sagt ja, die Tempelreinigung war das damals. Ja, es ist wirklich ein Reinigen, ein Saubermachen, ein Freimachen. Neu wieder Raum schaffen für die Begegnung mit Gott. Für Gebet, für Buße, für Vergebung. Dafür kann diese Passionszeit Raum bieten, wenn wir es zulassen. Wenn wir es nicht mit anderem zubauen. Und deshalb kann Verzichten für uns heißen, das zu bekennen. wenn wir das entdecken in unserem Leben, wo wir heilige Bereiche zugemüllt haben, dass wir das beseitigen, was maßlos geworden ist, dass wir ihm, Gott, neuen Raum geben in uns. Amen.